DW Menschen und Märkte.
Wann kommt die Staatspleite, die Wirtschaft der Ukraine am Abgrund? Mobile World Congress in Barcelona, wann bezahlen wir nur noch mit dem Smartphone? Genfer Autosalon, der Trend geht zu kleinen SUVs. Und schließlich Wüsten, Steppen, Jurten. Die Mongolei will mehr Touristen anlocken. Das sind die Themen in unserem Podcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Die Wirtschaft der Ukraine befindet sich in einem Dauerbalanceakt nahe am Abgrund. Die Landeswährung Grivna hat massiv abgewertet. So massiv, dass viele Bürger, die sich in Westwährung verschuldet haben, nicht mehr zahlen können. Die Preise steigen, der Staat ist praktisch pleite, die Löhne sinken, die Armut steigt. Nur rund 200 Euro verdient ein gut ausgebildeter Facharbeiter. Eigentlich wäre die Ukraine ein Paradies für Investoren. Doch die halten sich zurück. Jan Palukat.
Schon seit Monaten demonstrieren sie fast täglich vor dem Gebäude der Notenbank in Kiew. Kreditnehmer, die sich in Westwährung verschuldet haben, was sie nun wegen des Absturzes der Landeswährung Hryvnia oft ein Vielfaches mehr kostet als gedacht. Seit Januar, als der ohnehin schwache Hryvnia in wenigen Tagen nochmal die Hälfte seines Außenwertes einbüßte, sind die Töne vor der prachtvollen Bankfassade mit Löwenkopf und Schmucktürmchen noch schriller geworden. Statt uns zu helfen, beraubt man uns. Die Eintreiber rufen an. Die Menschen bringen sich um. Inzwischen haben die Dauerdemonstranten sogar ein Zelt vor der Nationalbank errichtet, das an die Zelte der Maidan-Revolution erinnert und Finanzmaidan draufgeschrieben. Das ist ein bisschen dick aufgetragen, denn trotz Wirtschaftskrise und großer Not im Land gibt es keine übergreifende soziale Protestbewegung. Jeder demonstriert für sich allein, diese Woche etwa Bergleute gegen Subventionskürzungen in ihrem Bereich. Solche Maßnahmen sind Vorgaben des Weltwährungsfonds IWF für Notkredite, ohne die Kiew wohl schon längst Staatspleite, Default, hätte anmelden müssen Alexander Markus, Delegierter der deutschen Wirtschaft in Kiew.
Wir reden eigentlich schon ein Jahr oder fast sogar noch länger davon, dass ein Default in der Ukraine geschehen kann. Wir hoffen, dass es nicht kommt, aber man wird schauen.
Die IWF-Vorgaben treffen gerade die Armen hart. Soeben wurde der Gaspreis mehr als verdreifacht, der Ticketpreis in der Kiewer U-Bahn verdoppelt. Allerdings von jeweils extrem niedrigem Niveau aus, denn die Sozialsubventionen in der Ukraine sind traditionell üppig, besonders bei der Energie. Das kann sie sich nicht mehr leisten, die Krise hat auch die Staatseinnahmen ausgezehrt. Die IWF-Milliarden wiederum gehen in den Schuldendienst des Landes und füllen die Devisenreserven der Notenbank auf, die sich mit allerlei Interventionen gegen den Kursverfall des Hryvnia stemmte. Spätestens seit dem jähen Absturz des Hryvnia Mitte Januar aber sind viele Ukrainer endgültig im Krisenmodus. Im Fernsehen wird von Hamsterkäufen berichtet, davon erzählen auch Taxifahrer. Doch im Kiewer Zentrum hat der kleine Laden genug der angeblich ausverkauften Grundstoffe wie Zucker, Buchweizen, Konserven im Angebot. Fakt ist dagegen, dass der Währungsverfall die ohnehin mageren Durchschnittslöhne im Land endgültig auf Armutsniveau gedrückt hat. Ein Industriearbeiter verdiente zuvor 250 bis 300 Euro, jetzt vielleicht noch 200 Euro umgerechnet.
Im weltweiten Wettbewerb kriegen sie solche Löhne im EU-Europa heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Vielleicht noch in Moldau, aber das Land ist kleiner.
Doch kann die Ukraine die Vorteile dieser Minilöhne nicht recht ausspielen? Denn eigentlich müssten die Investoren ja begeistert sein bei solch niedrigen Arbeitskosten, so vielen Fachkräften und all das auch noch direkt an der EU-Grenze. Doch wer investiert in eine Stadt wie Mariupol, wenn sie schon morgen von Milizionären ohne Hoheitszeichen erobert werden könnte? Selbst im ruhigen Westen der Ukraine, wo sich schon vor einigen Jahren zahlreiche, auch deutsche Automobilzulieferer niedergelassen haben, werden derzeit eher Altaufträge abgearbeitet als neue akquiriert, sagt AHK-Mann Markus.
Heute arbeiten die noch in volle Power, 3 Schichten, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das knirscht richtig, die könnten expandieren, die könnten neue Werke aufmachen. Die meisten haben davon die Pläne in den Schubläden. Aber wir haben Angst davor, dass in 1-2 Jahren, wenn sich die Situation nicht ändert, für die Ukraine keine neuen Projekte mehr gibt.
Sogar wer jahrelang deutsche Autohersteller zuverlässig mit Kabelbäumen oder Bordelektronik beliefert hat, bekommt jetzt eher keinen Zuschlag für die nächste Produktlinie, wenn die Vorstände in Deutschland jeden Tag im Fernsehen von Chaos, Mord und Totschlag hören.
Barcelona ist zurzeit die Hauptstadt der Mobilfunkbranche. Dort findet der Mobile World Congress statt, die größte Handymesse der Welt. Ein Top-Thema auf der Messe: Wann können wir mit dem Handy bezahlen? In den USA geht das teilweise schon und auch in Deutschland wird es vermutlich nicht mehr lange dauern. Jedenfalls arbeiten Apple, Samsung und Google mit Hochdruck an mobilen Bezahldiensten und jeder will als Erster durch die Ziellinie gehen, sprich einen neuen Standard setzen. Mark Dugge berichtet.
Jetzt geht es endlich los. Davon ist John White überzeugt. Der Brite kümmert sich beim Kreditkartenkonzern Visa um Mobile Payment.
Wir sehen das Jahr 2015 als Wendepunkt. Die mobilen Bezahldienste werden mehr und mehr für eine breite Masse zugänglich, dank neuer Partner wie etwa Apple oder Samsung, und zwar in ganz Europa.
Wann man auch in Deutschland mit dem Smartphone bezahlen kann, darauf will er sich nicht genau festlegen. Doch wie so viele geht auch John White davon aus, dass die Mobile Payment Welle erstmal in den USA um sich greifen wird und dann nach Deutschland schwappt, vielleicht schon in den kommenden ein, zwei Jahren. In den USA können Besitzer des iPhone 6 schon jetzt mobil bezahlen, bei McDonald's oder Subway zum Beispiel, dank des Dienstes Apple Pay, den das Unternehmen im September gestartet hat. In das neue iPhone hat Apple dafür einen sogenannten Nahfeldchip eingelötet, kurz NFC. Auf ihm sind die Kreditkartendetails gespeichert. Der Kunde muss sein Smartphone nur an ein Kartenlesegerät halten, das allerdings auch einen NFC eingebaut haben muss. Und genau das ist derzeit das Problem von Apple. Kartenlesegeräte mit NFC-Chip sind noch nicht sehr verbreitet. Eine Tatsache, die sich Samsung zunutze machen will. In Barcelona hat das Unternehmen gerade seinen neuen Dienst Samsung Pay vorgestellt. Samsung-Manager Justin Dennison.
We believe that for any payment service to be successful,
wir glauben, dass ein Bezahldienst nur dann erfolgreich sein kann, wenn er überall akzeptiert wird. Mit NFC können Sie in gerade mal 10% der Geschäfte bezahlen. Deswegen haben wir Samsung Pay entwickelt. Damit können Sie überall dort bezahlen, wo Kreditkarten, EC-Karten oder NFC akzeptiert werden. Samsung Pay reicht ein klassisches Lesegerät für Magnetstreifenkarten. Ein großer Vorteil. Wie bei Apple Pay muss auch hier der Nutzer sein Smartphone nur an das Gerät halten. Im Sommer soll Samsung Pay starten. In Barcelona hat auch noch Google ein neues Bezahlsystem angekündigt, Android Pay. Keiner will jetzt fehlen, der Wettbewerb ist voll entbrannt. David Deschamps kümmert sich bei Mastercard um neue Bezahlformen. Der Smartphone-Markt in Europa ist ziemlich gesättigt. So konzentriert sich der Wettbewerb nicht mehr so sehr auf die Geräte, sondern auf das, was man mit den Geräten machen kann. Mobiles Bezahlen ist für die Hersteller strategisch sehr wichtig geworden. Ein Wettbewerb, von dem die Kunden profitierten, sagt Deschamps, und natürlich auch die Kreditkartenunternehmen. Sie pochen darauf, dass es sich um sichere Systeme handelt. Christian von Hammelbonden vom Mobile-Payment-Anbieter Wirecard.
Auch die Lösungen, die wir im Markt haben, sind von Mastercard und Visa zertifiziert. Und auch die Komponenten, die verwendet werden, das heißt die NFC-SIM-Karte, die Applikation, aber auch das Mobiltelefon als solches, muss gewissen Anforderungen entsprechen.
Die Kreditkartenunternehmen beschwören, dass das mobile Bezahlen mit dem Smartphone sicherer und transparenter sei als mit der herkömmlichen Kreditkarte. Doch schon gibt es Berichte über Betrugsfälle bei Apple Pay. Gauner haben dabei allerdings offenbar keine Smartphones geknackt, sondern Kreditkartenidentitäten gestohlen und die Banken überzeugt, diese Kreditkarten für Apple Pay freizuschalten. Mobiles Bezahlen ist jedenfalls nicht nur ein großes Geschäft für die Handyhersteller und Kreditkartenanbieter, sondern auch für IT-Sicherheitsunternehmen.
Mark Dugge war das aus Barcelona. Und wenn wir schon bei Messen sind, dann gehen wir gleich zur nächsten Messe. Und die beginnt morgen am Donnerstag und nennt sich Genfer Autosalon. Der rüstet sich für einen riesen Ansturm, denn dank gesunkener Spritpreise rechnet die Branche mit neuen Absatzrekorden. Aus Genf berichtet Hans-Jürgen Maurus.
Auf dem Genfer Autosalon ist revolutionäres Mangelware. Dafür ist umso mehr Konventionelles zu finden. Vor allem SUVs, meist allradtaugliche, bequeme Geländewagen, sind gefragt. Autopapst Professor Ferdinand Dudenhöfer bestätigt einen Trend zu kleineren Modellen.
Der Trend geht zu den kleineren SUVs, aber es bleiben SUV. Ein SUV braucht immer so 25% mehr Energie, Diesel oder Benzin, als das vergleichbare Modell als Limousine oder als Kombi. Von daher geht der Spritverbrauch hoch, aber bei billigem Öl spielt es bei den Kunden keine Rolle. In Deutschland sind im letzten Jahr 18% aller Neuwagen SUVs gewesen. Wir gehen davon aus, dass es in dem Jahr an die 20% dran geht, also jeder fünfte Neuwagen SUV. Wir gehen zurück zu den Zeiten des billigen Öls.
Und welche Neuheiten sind in Genf zu sehen?
Renault hat den Kadjar rausgebracht. Das ist sicherlich eine wichtige Innovation, die man hier hat. Der ist auf Golfbasis, also auf Kompaktfahrzeugbasis. Mercedes hat diesen GLE Coupé gebracht, großes Fahrzeug. Volvo stellt den XC90 vor, ein wichtiges Fahrzeug. Bei Land Rover ist man weiter mit Innovationen im Markt, also die SUV. Die boomen auch von der Angebotsseite, denn die Autobauer können mit den SUVs gutes Geld verdienen, mehr Geld als mit normalen Autos.
Auch Matthias Wissmann vom Branchenverband VDA bestätigt den Trend zu kleineren SUVs und nennt die Gründe.
Die kleineren SUVs sind unglaublich effizient, haben einen geringen Benzin- oder Dieselverbrauch und sie sind für viele Männer und Frauen, also einfach attraktiv, weil sie Übersicht bieten, weil sie ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, weil sie auch einen gewissen Zeitgeist widerspiegeln. Das Gute ist eben, dass sie inzwischen so effizient sind, dass man sie auch ökologisch verantworten kann.
Kein Wunder, dass sich die Hersteller an Angeboten geradezu überbieten. Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche setzt ebenfalls auf SUV-Verkäufe und zwar in der Gesamtpalette.
Ganz eindeutig, wir sind auch hier jetzt ja sehr breit aufgestellt, vom GLA bis zur G hier 4x4 Quadrat. Auch dies ein unglaublich breites Spektrum an Angeboten, für jeden etwas dabei.
Für Porsche-Chef Matthias Müller sind SUVs ohnehin ein Erfolgsrezept, wie der Erfolg des Macan zeigt.
Ja, das ist ja in den letzten Jahren schon zu beobachten, dass dieses SUV-Format sehr erfolgreich ist. Im Grunde genommen sowohl bei ganz großen Autos, aber auch zunehmend bei kleinen. Und soweit mir bekannt ist, arbeiten viele Hersteller an solchen Konzepten auch in kleineren Fahrzeugformaten. Also von daher denke ich, geht dieser Trend weiter.
Schon deshalb, weil die Gewinnspannen der Hersteller bei diesen Produkten höher liegen als bei regulären PKWs. Übrigens, etwas mehr Sprit brauchen diese Fahrzeuge in jedem Fall. Doch Benzinfresser wie früher sind sie nicht mehr.
Handymesse in Barcelona, Automesse in Genf, eine Messe haben wir noch. Die internationale Tourismusbörse in Berlin. Und die hat sich in diesem Jahr ein ziemlich exotisches Gastland ausgesucht, nämlich die Mongolei. Das riesige Steppen- und Wüstenland ist ein eher unbekanntes Reiseziel und wenn, dann nur etwas für Abenteuerlustige. Das will die Regierung jetzt ändern, denn sie braucht dringend neue Einnahmequellen.
Das Land von Genghis Khan. Weite Steppen, Gebirge, grünes Grasland, die Wüste Gobi. Die Mongolei, ein Binnenland, eingeschlossen von China und Russland, wirbt mit grandiosen Landschaftspanoramen, Einsamkeit und alter Kultur. Das Land ist mehr als viermal so groß wie Deutschland, hat aber mit 3 Millionen Einwohnern die geringste Bevölkerungsdichte der Welt. Ein Reiseland für Individualisten und Abenteuerlustige. Die Fahrten zu den Nomadencamps, die Übernachtung in den Gers, den Nomadenzelten weit draußen in der Steppe, das zöge Besucher an, sagt Tourismusministerin Tsedevamba Oyungerel.
90% of tourists coming to Mongolia.
90% aller Touristen kommen, um den Lebensstil der Nomaden zu erleben. Sie wollen auf Pferden oder Kamelen reiten, eine Kuh melken, Milchprodukte probieren. Das ist etwas, das vor allem abenteuerlustige Stadtbewohner einmal im Leben ausprobieren wollen. The sky stretches so wide. Mit Slogans wie Go Nomadic wirbt die Mongolei um Besucher. Doch noch bleibt sie ein Nischenland. Gerade mal 400.000 Touristen haben das Land im letzten Jahr bereist. Nach dem Willen der Regierung sollen es in 5 Jahren jedoch schon doppelt so viele sein. Der Tourismus soll das dritte Standbein der Wirtschaft werden, neben der Landwirtschaft und dem Bergbau. Denn die Mongolei braucht dringend zusätzliche Einnahmequellen. Immer noch lebt jeder dritte Mongole in bitterer Armut. Das idyllisch anmutende
Nomadenleben kann viele Familien nicht mehr ernähren. Jedes Jahr brechen Tausende ihre Gärs in der Steppe ab und bauen sie am nördlichen Stadtrand von Ulaanbaatar wieder auf. Die Hauptstadt hat sich zwar zu einer modernen Metropole entwickelt, mit glitzernden Hochhausfassaden, Luxusgeschäften und viel Verkehr, doch in den Nomadensiedlungen am Stadtrand fehlt es am nötigsten an fließend Wasser und Kanalisation. Als wir das erste Mal nach Ulaanbaatar kamen, kam uns das städtische Umfeld sehr attraktiv vor, erzählt beispielsweise diese Mutter von 3 Kindern. Aber als ich keine Arbeit fand, wurde es schwierig. Dabei ist das Land eigentlich reich an Rohstoffen wie Kohle, Gold, Uran und Kupfer. Doch davon profitieren bislang nur wenige. Die Goldgräberstimmung zu Beginn des Jahrzehnts, als Investoren vom neuen Katar Zentralasiens sprachen, ist längst wieder verflogen. Es gibt erbitterte Streitigkeiten mit internationalen Investoren. Der Staat ist hochverschuldet. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von den übermächtigen Nachbarn Russland und China ist immer noch erdrückend. Auch Korruption ist in der jungen Demokratie ein Riesenproblem. Vor allem sind die Rohstoffpreise weltweit eingebrochen. Das mache der Mongolei schwer zu schaffen, sagte Stefan Hanselmann von der GIZ, kürzlich im IFO-Institut in München.
Der massive Rückgang der Bergbauaktivitäten, der aus einer verringerten Nachfrage in China, deutlichen Einbrüchen bei den Preisen, hohen Transportkosten wegen mangelnder Infrastruktur und oftmals geringer Produktivität der Minen resultiert, lässt die Arbeitslosigkeit kontinuierlich steigen.
Derzeit laufen erstmals seit Jahren wieder Gespräche über ein Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds. Denn grandiose Landschaften allein und ein paar mehr Touristen können das angeschlagene Land aus seiner derzeitigen Misere kaum befreien.
Das war ein Beitrag von Ruth Kirchner. Und damit endet unser Wirtschaftspodcast für heute. Redakteur im Studio war Rolf Henkel, in der Technik war Jan Eisenberg. Und wenn Sie wollen, tschüss, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.